Mein Kind wird einfach Tennisprofi, weil ich das will.
Spaß. Ja, aber es ist nicht so, dass man normalerweise seine unerfüllten Träume auf seine Kinder projiziert.
Genau, da muss man halt voll aufpassen, ne? Also,
ja, deswegen will ich, dass mein Kind Schlagzeug spielt, weil das war immer mein großer Wunsch. Ne? Ich wollte schon immer Schlagzeug spielen und ich durfte das nicht.
Ja, durfte ich auch nicht.
Deswegen habe ich eine Zeit lang ausschließlich Drummer gedatet. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren sehr gut organisierten, professionellen Folge von den Vibers mit Toya Diebel und Leila Lowfire und meinem Kind im Hintergrund.
Du schimpfst mich normalerweise, wenn ich hier drauf Acht gebe, dass das hier alles super professionell, organisatorisch, astrein betitelt wird. Weil dann merken die Leute ja, dass wir versuchen, was zu übertuschen und übertünchen.
Jede Folge von uns beginnt mit, ja, also es läuft irgendwie gerade alles schief. Wir sitzen hier in irgendeinem komischen Loch. Um uns rum spielen 20 Kinder und 4 Hunde. Und außerdem haben wir Durchfall.
Ja, so ist das.
So, ja, Mann, ey, du bist umgezogen. Das ist die erste Folge in deiner neuen Bleibe.
Ja, und ich sitze hier zwischen Kartons in meinem neuen Büro. Ich habe jetzt ein Büro, was total abgefahren ist. Ich habe ja vorher quasi Ich habe immer in meinem Schlafzimmer aufgenommen oder mal im Kinderzimmer, je nachdem, wo ich gerade hin durfte. Und jetzt habe ich tatsächlich einen eigenen Rückzugsort und hier ist aber alles mega vollgestellt und mein Internet geht nicht und ich habe aber Hasen vor der Tür. Das ist jetzt immer so meine Ausrede für alles. Wenn alles so scheiße läuft, dann sage ich, ja, aber ich habe Hasen vor der Tür. Ich bin umgezogen. Ja, ist voll krass und es ist mega schön. Es ist richtig krass idyllisch hier. Und ich habe es mir tatsächlich aber alles, wie soll ich sagen, ich habe es mir alles viel krasser vorgestellt, weil ich glaube, wenn man in Berlin lebt, dann man fühlt sich ja auch so ein bisschen als Nabel der Welt, ne? Also zumindest als Nabel Deutschlands. Und man denkt ja, alles, was cool und krass und innovativ ist, passiert in Berlin. Und ich habe gemerkt, dass sich eigentlich kaum was gerade für mich verändert hat in meinem Alltag, außer, dass ich Hasen vor der Tür habe.
Ja, und dass du viel mehr Platz hast auch, ne?
Und ich viel mehr Platz habe natürlich, ja.
Was für ein krasser Wechsel das auch ist, von der einen Wohnung in die andere. Also ich kenne die neue ja noch nicht persönlich so, nur von Fotos und Videos, aber krass, ey, richtig krass.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe eine wunderschöne Wohnung vorher gehabt, aber es war eine Dreizimmerwohnung und es war ein Durchgangszimmer. Und mit 2 Kindern ist das halt crazy heftig.
Es fühlt sich nach 2-Zimmer-Wohnung an, auf jeden Fall.
Ja, es fühlt sich eigentlich sogar nach einer 1-Zimmer-Wohnung an, weil wir, es ist so wie ein Altbauloft eigentlich gewesen. Eine riesige 100 Quadratmeter Einraumwohnung mit 2 kleinen Kindern. Und wir mussten eigentlich immer so ab 19 Uhr wie so 2 Ninjas durch die Wohnung. Und wehe, jemand hat gespült. Nach 19 Uhr durfte man nicht mehr die Toilette spülen.
Ey, du, ja, richtig krasser Gamechanger. Gestern waren die Schreiner bei mir in der Wohnung und haben mir meine Dielen festgeschraubt zum 100. Mal.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall mehr Schrauben und Nägel in den Dielen als Holz. Und jetzt kann ich einfach so durch die Wohnung laufen und niemand hört mich. Ja. Also es hält leider nicht für immer, aber für eine Weile.
Ach, krass. Ja, dann kann ich auch wieder nach Berlin ziehen.
Mhm. Coole Geschichte, oder? Ich denke, ich werfe die mal rein.
Kennst du diese Kategorien, so Bilder oder Geschichten, die es nicht in die Sendung geschafft haben? Die zählen alle.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Die bleibt drin, Julia, hier.
Ja. Es ist tatsächlich so total schön hier. Ich habe es mir, wie gesagt, einfach krasser vorgestellt. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal durch einen Ort gelaufen bin, da hatte ich schon so einen kleinen Culture Clash. Also ich kann ja, wir leben zwar in einem Dorf, aber ich kann quasi von da, wo ich wohne, zum Markt laufen oder zum, ich sag mal so, zum Einkaufszentrum laufen. Das Einkaufszentrum besteht halt aus einem Getränkemarkt, einem Rewe, einer Eisdiele oder Apotheke. Und da bin ich hingelaufen und ja, da war ich schon kurz so, okay, hier lebe ich jetzt. Ja, es ist schon anders. Und das Gefühl gerade ist noch so ein bisschen, ich lebe in einem Ferienhaus oder einem Ferienort.
Ja, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Auch einfach mit der Wohnung von dir, die ist ja auch echt sehr schön und sehr, sehr geräumig und hell. Und ich glaube auch, dass ich mich auch so fühlen würde, wenn ich jetzt umziehen würde. Aber ich glaube, irgendwann kickt dann so ein bisschen Realität, also vielleicht ja auch mega positiv. Ja. Wenn man dann die Ferienzeit überschritten hat, ne? Und ich bin sehr gespannt, was du dann erzählst.
Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf das, was ich erzähle. Ich muss dazu sagen, dass ich gestern oder vorgestern habe ich rausgefunden, dass ich nur 3 Stunden nach Berlin brauche mit dem Zug. Kannst du dir das vorstellen? Nicht mal. 2 Stunden 45.
Was?
Ja.
Dann müssen wir euch ja mit dem Zug besuchen kommen.
Das ist ja quasi wie wenn du von dir nach Prenzlauer Berg fährst.
Ganz ehrlich, am Dienstag habe ich 2 Stunden gebraucht.
Siehst du?
Von mir nach Kreuzberg.
Bin ich schneller bei dir mit dem Zug?
Ja, fast.
Aus NRW.
Auf jeden Fall.
Crazy, ne? Ich bin auch tatsächlich in 2 Wochen wieder in Berlin. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was es auflockert, dass ich habe mir da so einen riesen Film gefahren, weil es sich so ein bisschen angefühlt hat, wenn ich wegziehe, dann komme ich nie wieder, weißt du? Weiß ich nicht. Jetzt hätte ich so eine Mondmission vor mir und müsste mich jetzt erstmal so jahrelang von meinen Mitmenschen verabschieden. Und so hat sich das angefühlt und dann kam eine Terminanfrage, so ja, kannst du am 15. Juli in Berlin sein? Also was? Es gibt die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen. Okay.
Sie reden noch mit mir.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, genau dieses Gefühl habe ich gebraucht. Dass ich
das ist geil, wenn du jetzt so eine Einladung für eine Talkshow hättest, so Hauptthema Landleben, weißt du?
Du wirst es nicht glauben, Leila, du wirst es nicht glauben. Ich habe diese Woche schon die 2. Interviewanfrage bekommen, irgendwas zum Thema Dorfleben. Ich bin jetzt so die Dorfinfluencerin.
Voll, weil das ist nämlich echt so, sobald du irgendwas machst und ein bisschen Reichweite hast, dann bist du automatisch Expertin dafür.
Richtig.
Und dann fragen dich die Leute danach an. Das ist bei mir gefühlt auch so, wenn ich was über Dealen poste auf Instagram, kriege ich irgendwie Anfragen zu, keine Ahnung,
Ausbau.
In Ausbau, genau.
Hey, wusstest du, dass ich mal Musikexpertin war beim Frühstücksfernsehen?
Ja, hast du mir erzählt. Wusstest du, dass ich mal Tittenexpertin war beim Frühstücksfernsehen?
Titten, das verstehe ich überhaupt nicht, wie es dazu kam.
Ja, ne? Man muss sagen, ich habe mich heute ein bisschen hübsch gemacht für Toya und ich sitze hier ohne BH in so einem ganz, ganz kleinen Top, was irgendwie eigentlich nur kurz über meinen Bauchnabel geht und somit gerade mal meine Brustwarzen mit.
Ich find's geil, dass du sagst, ich habe mich hübsch gemacht und eigentlich sieht man nur deine Titten.
Ja.
Sieht super alles, aus, gefällt mir. Finde ich gut. Habe auch schon viele Screenshots gemacht. Ich war tatsächlich Musikexpertin und ich habe keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin. Ich
auch nicht, Toya.
Ich muss dazu sagen, ich habe ja davor in der Musikredaktion gearbeitet und bin dann irgendwie... weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hatte ja dann Management auch. Und auf jeden Fall hat der, glaube ich, so desperately versucht, mich irgendwo unterzubringen. Und dann haben die beim Satans Frühstücksfernsehen eine Musikexpertin gesucht. Und das erste Thema war, glaube ich, Helene Fischer. Und dann so, Toya, bist du Musikexpertin für Helene Fischer? Ich so, ja klar, ich bin, was du willst, dass ich bin. Ja, und dann saß ich da und habe meine Musikexpertise abgegeben und habe auch direkt einen Shitstorm bekommen. Das nächste Mal, als ich da eingeladen wurde, auch, und das dritte Mal wurde ich nicht mehr eingeladen.
Ja, super. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch 2013 habe ich auch fürs Live-Fernsehen bei Rock am Ring mit moderiert und das war auch mein erster und letzter Job dort. Also ich hatte Spaß, sagen wir so, aber ich dachte, meine Meinung wäre wirklich gefragt und ich glaube, so als Moderatorin sollst du einfach nur durch den Tag führen.
Ich glaube, die waren einfach enttäuscht, dass du nicht das anhattest, was du jetzt gerade anhast.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Das ist doch Layla Lowfire. Man zieht die sich aus.
Es war eh so total weird, weil ich bin da hingekommen und es war so relativ spontan. Und dann dachte ich, meine Gage wäre meine Tagesgage, aber es war die Gage für das komplette Wochenende. Und es war alles so mega schlecht organisiert. Ich musste auch so selbst dahin fahren und dann habe ich in so einem ganz schlechten Hotel geschlafen. Und zwar irgendwie hab ich so gemerkt, die Hälfte der Leute hasst mich dort. Und die andere Hälfte hat sich voll für mich eingesetzt, dass ich da bin. Und ich war so cool, irgendwie fühlt sich das nicht ganz so gut an. Aber also so das Moderieren war mega lustig und ich hatte richtig viel Spaß. Und meine Co-Moderatoren waren auch richtig cool. Aber ja, es war halt nicht irgendwie jetzt so, ich war da halt irgendwie eine kleine Nummer. Es war halt auch 2013 noch, aber ja, bitte ruft mich an. Ich würde gerne Wacken moderieren.
Wacken? Oh ja. Ja. Dafür habe ich da mal moderiert beim Wacken, glaube ich.
Das war aber ein anderer Sender, ne?
Ja, es war sowas mit, das war mein Internetanbieter und Telefonanbieter.
Ah ja.
Mhm. Ganz liebe Grüße, ich habe gerade kein Internet. Ihr seid klasse. Ja, du, wir haben eigentlich voll viel auf dem Tacho hier. Ich war ein bisschen belustigt. Unsere Redakteurin Julia hat die Folge genannt, endlich Dorfi. Ich bin also jetzt voll angekommen, Dorfi durch und durch. Es stehen aber auch unfassbar viele andere Dinge hier auf unserer Liste. Wollen wir einfach mal beginnen mit den Schlagzeilen?
Boah, gar keinen Bock, Toja. Gar keinen Bock, ernsthaft. Dieses Thema, das erste Thema, was ich da sehe, hat mich schon so krass genervt, einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ab jetzt beschäftige ich mich nicht mehr
damit. Du meinst wahrscheinlich das große Ungeheuer von letzter Woche.
Ja.
Wollen wir es wenigstens kurz ansprechen? Ja.
Ja, wir können es ansprechen. Wir haben es ja schon mal in einer Folge vor ein paar Wochen angesprochen, dass es halt auf dem Programm steht sozusagen und es ist leider genauso passiert, wie wir das befürchtet haben. Roe vs. Wade wurde gekippt in den USA. Roe vs. Wade ist sozusagen die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht in den USA. Und das gab Frauen das Recht, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft autonom zu entscheiden, zumindest für die ersten beiden Trimester. Ab dem dritten Trimester stand das Lebensrecht des Fötus im Vordergrund, deshalb durften Bundesstaaten im dritten Trimester Abtreibung verbieten, außer wenn Leben und Gesundheit der Mutter gefährdet sind. Das heißt, in den meisten Staaten waren Abbrüche bis circa zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Viel liberaler eigentlich als in Deutschland.
Ich glaube, 14. bei uns, ne?
Echt? Ich glaube, 12. sogar.
Nee, ich glaube, 14.
Ja?
Weil vorher wird das Geschlecht auch nicht verraten, tatsächlich.
Ah ja, okay, also ich bin schon ein bisschen her.
Ich glaube, du musst mal wieder schwanger werden, Leila.
Du musst mal wieder schwanger werden einfach. Genau. Und das wurde jetzt am 24.06. gekippt. Und dadurch dürfen die Staaten eben eigenständig entscheiden, inwiefern sie Abtreibungen illegal oder legal halten wollen. Was heißt das? Das heißt, dass jeder Staat in den USA jetzt selbstständig entscheiden kann, wie Abtreibungen reguliert werden, was daran illegal ist, was daran legal ist. Und vorher war das alles so einheitlich. Das heißt, man hatte sozusagen das Recht, in einem gewissen Rahmen eine Abtreibung durchführen zu können. Und das war unabhängig von den Staaten. Jetzt ist es eben nicht mehr so. Das bedeutet, dass die Staaten, die sehr konservativ sind und
also fast alle.
Alles, was nicht New York und Kalifornien ist. es ist ein bisschen mehr, aber je mehr es ins Landesinnere geht, desto konservativer sind die Staaten. Und das heißt, dass dort jetzt eben teilweise sofort Abtreibungsverbote umgesetzt wurden, also ganz oft auch ganz wenigen oder fast gar keinen Ausnahmen. Und das ist halt richtig krass, weil es gibt jetzt Staaten, wo es passieren kann, dass du als 11-jähriges Mädchen von deinem Onkel vergewaltigt wirst und das Kind austragen musst. Und das ist schon sowas, das ist irgendwie mega krass. Also nicht, dass ich nur dafür wäre, dass dann in dieser Situation eine Abtreibung möglich ist. Ich bin total dafür, dass es absolut Healthcare ist, dass es das Recht einer jeden Frau sein sollte, sich für oder gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall auf einer anderen Ebene unterwegs, aber trotzdem, dass halt sogar diese Fälle, die echt so richtig harte Fälle sind, dass das keine Ausnahmen sind, ist schon echt
krass. Ne? Ich habe es neulich irgendwo gelesen, Vergewaltiger können sich im Prinzip jetzt die Mutter ihrer Kinder aussuchen.
Ja, ich weiß, gleichzeitig gibt es noch so ein paar andere Sätze, auch was so Sorgerecht angeht und so, ne? Also theoretisch hat der Vergewaltiger dann sogar das Recht darauf, sein Kind zu sehen und so. Das ist halt echt, also es ist nicht in allen Staaten so, aber so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, also Texas ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Staat, der sehr wenig Spielraum lässt bei solchen Themen. Und ja, aber es gibt auch noch weitere auf jeden Fall. Arizona ist, glaube ich, auch immer mit dabei. Wenn ihr die Kapazität habt, informiert euch auf jeden Fall darüber. Es ist schon, auch wenn das in den USA ist, finde ich das super wichtig, weil es halt auch irgendwie global Auswirkungen hat, wenn sowas in so einem westlichen Land durchgeht und Leute wirklich auch dafür stimmen, weil es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie eine Person sitzt und sagt, ich hasse Frauen und ich verbiete Frauen jetzt Rechte, sondern es sind auch wirklich auch sehr viele Frauen, die auch dafür sind, einfach weil sie da sehr, ja, christlich radikal, kann man schon sagen, unterwegs sind und eben denken, dass es dazugehört.
Also ich finde, wenn das jetzt das neue Gesetz ist, dann sollte auch, also wenn das Pro-Life ist, dann finde ich, sollte auch jetzt ab sofort Masturbation, Onanie sollte sofort verboten werden, weil es nämlich, weil die Spermien, die leben ja auch und ich finde, die dürfen dann nicht mehr, sollte nicht mehr rausgeschleudert werden, weil die sterben ja dann alle.
Ja, mega, mega traurig. Ich bin auch traurig über jede Spermie. Gott hätte es nicht gewollt.
Oder? Ich hatte noch einen Vorschlag. Du hast dir das Vasektomobil. Ich habe gedacht, wir können damit vielleicht mal einen kleinen Roadtrip in die USA machen.
Ganz ehrlich, ich habe mir wirklich sehr viel Gedanken gemacht, was wie Männer unterstützen können. Und ich finde, Vasektomien sind der beste Weg, Frauen zu unterstützen. In diesen Staaten sollten eigentlich alle Typen, die sich als Ally, als Feministen sehen, sollten eigentlich eine Vasektomie durchführen lassen, weil was zur Hölle. Aber da ist wieder das Problem, das hat mir letztens auch sehr viel Gedanken bereitet, dass du dich dann darauf verlassen musst, dass der Mann dich nicht anlügt, weißt du? Und wie oft ich schon im Bett war mit einem Typen, der gesagt hat, ja, wir brauchen keine Kondome, ich bin irgendwie frisch getestet und sowieso. Mir hat einmal jemand erzählt, er kann keine Kinder kriegen und dann habe ich rausgefunden, dass er irgendwie mindestens in diesem Monat, wo er mir das erzählt hat, eine andere geschwängert hat.
Boah,
Und also man muss sich dann wieder darauf verlassen, dass man nicht angelogen wird und das ist schon echt eine harte Nummer. Aber was ich auch gut finde als Option, ich meine, ich bin bisexuell, für mich ist das natürlich was anderes, aber ich dachte so, hey, wie wär's mit aus Protest einfach gar nicht mehr mit Männern schlafen?
Weißt du? Ich möchte aber auch nicht, dass die sich selber anfassen, weil ich finde, das ist so mein Pro-Life. Ich finde, die armen Spermien, die dürfen da nicht auf einmal verschwendet werden. Und ich verstehe nicht, warum sich daran da nicht gehalten wird. Die leben ja auch, die bewegen sich doch. So genauso.
Also meine neue Dating-Frage wird auf jeden Fall sein, hey, wie stehst du zu der Roe vs. Wade-Sache? Und das wird dann so meine sexuelle Zukunft entscheiden.
Wir haben noch ein paar mehr Schlagzeilen. Ich habe mir diverse abgespeichert. Es gibt ein paar Festnahmen, die stattgefunden haben, die ich ganz gut finde. Hast du mitbekommen, dass R. Kelly für 30 Jahre in Haft muss?
Ja.
Finde ich abgefahren. Endlich ist es passiert. Ich habe lange nicht daran geglaubt, dass da mal wirklich harte Konsequenzen folgen werden. Aber es ist jetzt so. Ein Gericht hat festgestellt, dass er ins Gefängnis muss. Und das Urteil des Gerichts bedeutet 30 Jahre. Ja, und die Staatsanwaltschaft hatte nur 25 gefordert. Also da, es gibt Gerechtigkeit auf der Welt, um mal hier irgendwie was Gutes
Ich finde, das hat immer verkünden. So einen bitteren Beigeschmack, wenn sowas dann nur mal irgendwie so relativ fair bestraft wird, wenn der Täter schwarz ist. So, das ist irgendwie dann schon so cool, danke, dass ihr das jetzt durchdrückt, aber
ach, weiß ich nicht, ob besser. Das jetzt was mit der Hautfarbe zu tun hat. Ich kann ja gleich die nächste Verhaftung, wobei sagst du wahrscheinlich, es liegt daran, dass es eine Frau ist.
Ja, es ist halt echt so. Weißt du, ich will, dass Leute weiße Männer accountable halten. Weißt du?
Es muss noch eine Person ins Gefängnis, und zwar für 20 Jahre, und zwar die Epstein-Vertraute. Ghislaine Maxwell, die unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verurteilt wurde, die muss auch ins Gefängnis. Wurde bei einem Gericht in New York zur Haftstrafe verurteilt. Finde ich super.
Hoffentlich wird das eine sehr sichere Zelle, dass nicht wieder so komische Dinge passieren.
Dass komische Dinge passieren, ja. Genau. Das ist, diese Festnahme hat es auch noch gegeben. Und was ich aber eigentlich noch sagen wollte, das habe ich vorhin vergessen, hast du mitbekommen zu dieser Abtreibungsgeschichte, hast du mitbekommen, dass Lizzo $1 Million an Planned Parenthood und für Abtreibungsrechte gespendet hat.
Ja, Live Nation hat das gedoubled, ne?
Ja, voll geil.
Richtig, Props gehen raus.
Also ich finde, ein paar gute News müssen wir da immer noch dazu streuen. Voll. So.
Weißt du, ich hätte gerade richtig Herzrasen, weil du sagst so, ich wollte noch über ein paar gute Festnahmen reden. Mhm. Und ich sehe in unserem Briefing den nächsten Punkt, dass bei der Pride Parade in Istanbul, dass die von der Polizei gestoppt werden und es mehr als 200 Festnahmen gab. Und ich war so, Toya.
Oh Gott. Toya. Du hast das schon wieder falsch verstanden.
Ich bin sehr froh, dass du über was anderes gesprochen hast. Ja, also ja, das ist auf jeden Fall nämlich was richtig schlimm ist. Also Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal. Und die, aber die Parade war vorher verboten worden, da sie zu zivilen Unruhen führen könnte. Die zivilen Unruhen sahen wohl eher so aus, dass die Polizei eingeschritten ist und 200 Leute festgenommen hat oder mehr als 200 Leute. Mhm.
Man muss dazu sagen, dass so Versammlungen allgemein in der Türkei verboten sind, ne? Also so Menschenansammlungen, Demonstrationen. Und ich glaube, dass die Türkei, so eine Pride Parade ist ja für die auch schon eine Demonstration eigentlich. Und deswegen wollen die das nicht.
Ja. Eine andere Pride Parade wurde auch abgesagt, nämlich die in Oslo. Und das ist super tragisch, weil es gab da eine Schießerei in einem Queer Club, also zumindest in einem Club, wo auch sehr viele Queer People unterwegs sind. Mhm. Und es gab 2 Tote und 21 Verletzte. Und deshalb wurde die Pride Parade abgesagt, weil sie Angst hatten, dass es dort wieder zu Terroranschlägen kommen könnte.
2 Tote, 21 Verletzte. Es ist, ja, that's reality, ne? Soll man mal sagen, dass man ja alles sein kann und machen kann, was man will auf der Welt und in Europa vor allem und in westlichen Ländern ist nicht der Fall. You're not safe. Traurig, aber wahr. Ja.
Ein Thema, was mir auch immer mal wieder auf Social Media die letzten Wochen begegnet ist, wo ich erst gar nicht wusste, was das ist, ist Spiking. Hast du davon schon gehört, Toya?
Ja, habe ich tatsächlich schon mal von gehört, weil es auch nicht das erste Mal ist, dass das hochkocht. Ich habe das Gefühl, das sind so alle paar Jahre gibt es wieder irgendwie so eine bekloppte Person, die das Wort googelt und sich denkt, cool, mache ich auch. War vor ein paar Jahren schon mal ziemlich akut in Berlin auch. Vielleicht sollte man es kurz erklären. Es gibt das Phänomen, wenn man es so nennen kann, Spiking, dass es Menschen gibt, die mit Spritzen in Clubs unterwegs sind und diese Spritze dann irgendeiner auserwählten anderen Person irgendwo neipiegen. Und die Spritzen sind nicht immer gefüllt. Es gab vor ein paar Jahren einen Fall, da war überhaupt nichts in der Spritze drin, wie sich dann rausgestellt hat. Aber jetzt kam eben raus, dass Fälle bekannt wurden, wo Ketamin gespritzt worden ist. Und Ketamin ist natürlich ein starkes Betäubungsmittel, ein Pferdebetäubungsmittel tatsächlich eigentlich, was aber gerne in der Berliner Clubszene auch gerne mal zum Spaß konsumiert wird. Und wenn man es aber überdosiert, Ketamin, dann kann es dazu führen, dass man bewusstlos wird und absolut nicht mehr Herr oder Frau seiner Sinne ist und keine Kontrolle mehr über Körper und Geist hat. Und das kann natürlich halt ähnlich jetzt wie bei zum Beispiel K.O.-Tropfen da ausgenutzt werden, die Person, mit der Person alles Mögliche zu machen, ne? Und das ist super gefährlich. Und bei Ketamin ist es vor allem auch so, dass das kann nicht nur zu Herzrhythmusstörungen führen, sondern tatsächlich auch zum Tod. Also wenn man das überdosiert, dann hat das einfach ganz schwere Schäden. Genau.
Das ist tatsächlich auch so eine Droge, die in erster Linie dazu führt, dass du nicht mehr so ganz Kontrolle über deine Muskeln hast. Mhm. Das heißt, es kann dann sein, dass du dich halt eben nicht wehren kannst bei einem Übergriff, aber dass du trotzdem noch bei Bewusstsein bist. Und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Aber ja, also wenn du es halt dann überdosierst, irgendwann verlierst du auch das Bewusstsein. Aber bis dahin ist, glaube ich, echt ein weiter Weg. Das nennt man ja dann K-Hole. Mhm. Es gibt Leute, die machen das mit Absicht, dass sie sich dann bewusstlos ketaminisieren, weil sie es irgendwie geil finden. ja. Ich habe das noch. Warst du schon mal in einem K-Hole?
Nee, ich habe Ketamin noch nie ausprobiert, weil mir das tatsächlich einfach zu heftig ist. Also ist das einfach zu doll. Ich habe andere Substanzen schon ausprobiert und hatte da auch immer viel Interesse daran, aber Ketamin war so ein Stoff, muss ich echt sagen, das konnte ich nie was mit anfangen.
Echt? Also ich habe es schon ausprobiert und ich habe das Gefühl gehabt, also in kleinen Dosen fühlt sich das an wie Kiffen, nur dass man wach ist dabei. Also du hast dieses so ein bisschen entspannte, flauschige so, also was du halt, also auch, dass du so ein bisschen verzögert reagierst und so. Mhm. Aber dass du trotzdem halt nicht, also ich werde vom Kiffen krass müde und von Ketamin wurde ich halt eher so wach, aber konnte halt trotzdem mit meinem Körper nicht so viel anfangen.
Es ist auf jeden Fall mega krass, Menschen Substanzen zuzuführen, ohne dass sie das wissen. Also eigentlich egal, was es ist. Und gerade bei so harten Substanzen wie Opiaten oder Narkosemitteln ist das natürlich einfach total heftig gefährlich. Und was auch crazy ist, es gab noch überhaupt gar keine Verurteilung, weil es super schwierig ist, die Menschen zu finden, die Täter, Täterinnen zu finden. Mal davon abgesehen, also wenn ich mir vorstelle, ich bin im Club und tanze irgendwie oder mache irgendwas und es, da piekt es mich halt irgendwo mal. Ich weiß nicht, checkst du das nicht mal, ne?
Ich weiß, ja, also, es kann ja auch irgendein Reißverschluss von irgendjemand sein, der dich mal so anpiekst oder sowas, ne?
Und selbst
also
wenn du es merkst.
Also ich würde das, glaube ich, auch nicht merken.
Also selbst wenn du es, also die Wirkung merkst du ja dann wahrscheinlich schon. Und das ist halt auch das Fiese. Du merkst es ja nicht in der Situation der Injizierung oder wenn es dir direkt jemand was ins Glas hat oder so, sondern du merkst es ja erst versetzt. Und deswegen ist es natürlich super schwierig nachzuvollziehen, wie ist das passiert und das nachzukonstruieren.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass den Leuten auch nicht so wirklich geholfen wird in so einer Situation, weil wenn du feiern bist und dann Alkohol trinkst, und dann weißt du nicht, dass dir jemand irgendwie Ketamin gespritzt hat oder irgendein anderes Opiat oder so. Dann wirkst du erstmal wahrscheinlich wie betrunken und die Leute denken so, ah ja, du hast dich irgendwie hier nicht unter Kontrolle, hast einen über deinen Tee getrunken.
Genau.
Und kriegst halt in erster Linie wahrscheinlich auch nicht die Hilfe, die du sofort eigentlich brauchst.
Und mit den K.O.-Tropfen ist das ja so fatal, ne? Dass man halt oft denkt, ach cool, die hat halt wahrscheinlich einfach zu viel gesoffen und wird da gerade rausgetragen, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat. Und eigentlich ist es was ganz anderes. Also ja, es ist, das ist echt ekelhaft, muss ich wirklich sagen.
Ja, deswegen passt auf jeden Fall aufeinander auf. Wenn ihr seht, dass irgendwie deine Frau krass besoffen ist oder so, guckt, ob ihr irgendwie helfen müsst, ob sie eine Freundin in der Nähe hat, die sich vielleicht um sie kümmern kann. Und lasst bitte nicht einfach Leute irgendwie alleine betrunken oder wackelig nach Hause laufen.
Und vor allem immer auf Gläser und so aufpassen, ne? Das ist nach wie vor a thing. Man kann, wenn man sowas erlebt hat oder Traumahilfe braucht, gibt es übrigens Seiten, Lara Berlin zum Beispiel. Können wir ja in die Shownotes einfach schreiben, ne? Mir ist noch was über den Weg gelaufen, besser gesagt über meine Timeline gelaufen. Und zwar ist das ein Beitrag von der Zeit gewesen. Und eigentlich ist die Headline einfach nur Dinge, die wir gerne mit 21 schon gewusst hätten. Mhm. Und vielleicht kennst du das, dass man manchmal so was sieht oder was liest und man scrollt weiter oder macht dann irgendwas anderes und so ganz unterbewusst irgendwann Stunden später kommt das Thema wieder und poppt bei dir auf. Und das ist bei mir passiert mit Dinge, die wir gerne mit 21 schon gewusst hätten. Und dann habe ich diesen Beitrag gesucht, weil ich dachte so, was wäre das denn? Und die nehmen mir zum Beispiel als Beispiel, was ich total geil finde, der erste Job wird nie dein letzter sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich mit der Schule fertig war, da war das große Thema natürlich, was mache ich jetzt? Was studiere ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich reisen? Da hat jeder ja so ein bisschen so seinen eigenen Plan, ne? Und ich habe mich aber sofort dazu entschieden, ein Studium zu machen und habe dann gedacht, ich bin dann nach München gezogen und habe mich war da auf einer Akademie für, wie hieß denn das eigentlich? Auf jeden Fall Grafikdesign. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, cool, ich bin jetzt Grafikdesignerin. Also das ist jetzt mein Weg. So. Und dann dieser Moment, wenn in deinem Leben das allererste Mal auf dem Weg des Erwachsenwerdens, wo es dir so dämmert, so, oh shit, irgendwie ist das überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern alles ist ganz anders.
Boah, ich weiß nicht, es wäre mir schwer, mich damit identifizieren zu können oder nicht identifizieren zu können, weil ich halt schon immer 30.000 Sachen gleichzeitig gemacht habe und ich dachte mir, das ist jetzt mein Job, den ich diesen Monat mache, so war ich, glaube ich, eher unterwegs, weil ich Also ich glaube, es gibt nur einen Job, den ich wirklich dann so den Rest meines Lebens machen würde, und das wäre so Pathologin oder Rechtsmedizinerin.
Obwohl du das gar nicht bist.
Obwohl ich das gar nicht bin, aber weil dann hätte ich nämlich so viel Zeit in so ein Studium investiert und so viel Zeit in meine Ausbildung investiert, dass ich das wahrscheinlich echt den Rest meines Lebens machen würde. Und das ist halt auch was, wo ich mich dann auch mit irgendwie 50, 60 sehe, weil alles, was ich jetzt mache, ist halt so, also klar kann ich irgendwie Muniac noch haben, wenn ich irgendwie älter bin, aber weiß nicht, ob ich noch Bock auf einen Podcast habe. Irgendwann habe ich wahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf Menschen. Dann sitze ich nur noch am Fenster und werf Eier runter oder so.
Nur noch auf Gedärme und Organe hast du dann Lust.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber das, also alles andere war für mich immer so, ja, ich mache das jetzt mal und ich reite mit der Welle sozusagen. Und wenn die Welle aber so abebbt, dann mache ich irgendwas anderes.
Okay, aber das ist ja ein totaler, das ist ja eine totale Ausnahme, würde ich mal behaupten.
Ja, ja, voll.
Die Regel ist ja, dass man was studiert oder eine Ausbildung macht und dann, weil man Krankenschwester werden möchte oder weil man Jura studieren will. Und dann sitzt du da vielleicht im vierten Semester oder im dritten Jahr der Ausbildung und denkst dir so, fuck, irgendwie, das ist gar nicht meins. Ich habe es ja gleich zweimal geschafft, diesen Gedanken zu haben.
Du hast es gleich zweimal gemacht?
Ich habe es gleich zweimal gemacht.
Also du warst erst, dachtest du, du wärst Grafikdesignerin und dann dachtest du, du wärst Radiomoderatorin?
Nee. Ich habe erst angefangen zu studieren. So hieß es nämlich eigentlich. Kommunikationsdesign habe ich studiert, angefangen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie macht mir das überhaupt gar keinen Spaß. Und lustigerweise fand ich, dass es mir keinen Spaß macht, weil mir gesagt wurde, wie ich kreativ zu sein habe. Also du lernst logischerweise in einem Studium für Grafik so die, ja, das Handwerk, ne? Und ich war schon eigentlich völlig Banane, aber ich war halt der Meinung, man kann mir nicht sagen, was kreativ ist oder was dann gut ist. Was Schwachsinn ist, weil natürlich kann man das. Also ich war da irgendwie in einem komischen Mindset. Auf jeden Fall habe ich das dann geschmissen und habe dann so Bararbeit gemacht und so und habe dann aber 3-4 Jahre später nochmal eine Ausbildung angefangen für audiovisuelle Medien, Kauffrau für audiovisuelle Medien, und habe auch das nach 1,5 Jahren, glaube ich, abgebrochen. Ja, ey, das war wirklich, also Props an alle Menschen, die das irgendwie schaffen, so eine kaufmännische Lehre, kauffrauische Lehre zu machen. Ist ja voll mega heftig nervig, Mann.
Du musst ja auch dann in die Schule gehen und so, ne?
Ja!
Du musst, das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste.
Ja, und Schule war eh schon das Allerschlimmste für mich. Und dann direkt nochmal in die Schule. Habe ich aber dann ja auch abgebrochen. Ich habe das, als ich beide Dinge abgebrochen habe, ganz schön für Unmut auf mich gezogen. Also gerade so aus familiärer Sicht. Und ich glaube, dass wenn man sich unwohl fühlt in der Ausbildung oder in einem Studium, dann ist das Umfeld auch das, was einen blockiert, obwohl man vielleicht gar nicht mehr möchte. Also ich glaube, es gibt ja so zwei Ansätze, weißt du? Der eine Ansatz ist, hey, zieh das durch und dann hast du es. Jetzt mach doch deine Ausbildung zu Ende oder jetzt mach doch das Studium zu Ende, dann hast du es in der Tasche und dann kannst du ja was anderes machen. So, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist aber, dass man ja sagen kann, ey, wenn du nach einem Jahr merkst, das bist du überhaupt nicht du und es macht dir überhaupt keinen Spaß, warum sollst du es denn dann noch 3 Jahre weitermachen? Wenn du eh jetzt schon weißt, das machst du nicht.
Ja, ich weiß nicht, ich finde halt immer, also diese ganzen Ausbildungen und Studiengänge, die sind ja nicht immer zu 100% so wie die Jobs, die darauf folgen, ne? Also ich glaube, was halt voll hilft, ist dann irgendwie ein Praktikum zu machen, irgendwo, wo du denkst, dass es dir gefallen könnte, wo du vielleicht mit der Ausbildung oder mit dem Studium hinkommst, und dann zu sagen, ey, das kann ich mir vorstellen, dafür würde ich es durchziehen, oder nee, das ist irgendwie nicht das, was ich dachte, was es ist, und dann will ich das nicht. Find Praktika eh immer voll hilfreich, egal um was
ich
es
auch.
Geht.
Ich auch.
Die ich habe sogar jetzt überlegt, nochmal Praktikum zu machen.
Wirklich?
Tatsächlich, ja. Weil ich, das ist nochmal irgendwie, also eigentlich ist es halt so geil, weil du komplette eine komplette Einsicht bekommst von Firmenstrukturen, von Abläufen und so weiter. Und jetzt gerade als also aus einer Geschäftsführerin-Perspektive will mich wahrscheinlich niemand mehr als eine Praktikantin haben, weil ich dann wahrscheinlich so Betriebsspionage mache. Aber aber ich würde mir das voll wünschen, gerade nochmal so bei einem anderen Unternehmen reinzuschauen, um mir so ein paar Sachen nochmal abzugucken aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Weil ich mich bei ganz vielen Abläufen frage ich mich so, das habe ich mir jetzt so selbst zusammengeschustert und dann denke ich mir so, wie machen das eigentlich andere Leute? Mhm. Also wie, sieht das bei denen auch so komisch und chaotisch aus oder haben die da irgendwelche Programme oder keine Ahnung was, weißt du? Also es ist schon eher Betriebsspionage, wahrscheinlich kein Praktikum. Aber ja, falls ihr ein nachhaltiges Modeunternehmen seid, dann schreibt mir doch gerne, ich mache ein Praktikum bei euch.
Ich würde, um auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen, was man quasi mit 21 vielleicht nochmal anders machen würde. Im Nachhinein, auch wenn ich damals der festen Überzeugung war, dass es der richtige, dass es die richtige Entscheidung ist, mein Studium abzubrechen, jetzt im Nachhinein mit 32, muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, ich hätte es zu Ende gemacht, das Studium.
Ja, weil du jetzt auch nicht mehr den Schmerz des Studiums fühlst. Das ist doch wie wenn du dir so, wie wenn du Jobs annimmst, wo du weißt, naja, die sind bestimmt anstrengend, aber du nimmst es an und dann am Ende sind irgendwie 3 Monate rum, du bist auf diesem Job und merkst so, fuck, warum habe ich das gemacht? Ich wusste, es wird anstrengend, aber irgendwie, weißt du?
Nee, ist aber nicht der Grund. Der Grund ist der, dass ich damals ich war zu sehr von mir selbst überzeugt und finde das im Nachhinein schade, dass ich da irgendwie so unbelehrbar war. Also ich war in so einer heftig rebellischen Phase. Und das finde ich im Nachhinein ein bisschen schade, weil das sind so, mir sind da so ein paar Skills quasi abhanden gekommen, die ich jetzt gerne hätte, weißt du? Mhm. Und es war wirklich eine gute Akademie dort und da waren gute Leute und ich habe so ein bisschen verfolgt auch, was mein Studiengang mittlerweile macht und wünschte, ich hätte es noch 2 Jahre länger durchgezogen, tatsächlich. Tja. Mhm.
Also du würdest deinem 21-jährigen Ich sein, sagen, reiß dich zusammen. Ziehst durch.
Zieh das durch, ja, zieh das durch.
Sitzt du auf dem Dorf mit 2 Kindern.
Richtig.
Und bereust das. Den Rest kannst du ja, das da drumherum kannst du ja weglassen.
Ich will halt damit nur zeigen, das ist halt super ambivalent, weißt du, weil bei der Ausbildung heule ich halt überhaupt nicht nach. Da bin ich halt voll froh, dass ich so früh die Reißleine gezogen habe, weil ich immer gemerkt habe, okay, teuer und kaufmännische Ausbildung, das ist völliger Schwachsinn, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber wenn man wirklich was überhaupt nicht machen will, dann soll man es auch nicht machen. Aber weißt du, es gibt ja auch diesen zum Beispiel Instrumente, ja? Finde ich ein super Beispiel. Wenn ein Kind ein Instrument lernt, egal was es ist, dann kannst du ja ich würde mal behaupten, ich lehne mich weit aus dem Fenster, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, das Kind pustet da 2-mal rein und hat dann keinen Bock mehr. Weil ein Instrument musst du lernen, damit es Spaß macht. Am Anfang macht es halt einfach keinen Spaß. Und da ist jetzt die Frage, sagst du dann, ach ja, aber mein Kind hat aber da keine Lust drauf und deswegen muss es das auch nicht machen? Oder sagst du, okay, ich benutze jetzt einfach das Wort, ich zwinge mein Kind, dieses Instrument zu lernen und dann kann es immer noch entscheiden oder einen gewissen Zeitraum von 3 Monaten oder 6 Monaten und wenn es dann nicht will, dann lassen wir es.
Darüber habe ich mir tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht die letzten Wochen, weil mein Kind ein großes musikalisches Interesse hat.
Ja.
Und ich mich frage, wie ich das umsetzen kann. Also ich bin selbst halt so, dass ich mir Sachen selbst beigebracht habe und zwar sehr schlecht. Ich spiele schlecht Gitarre und ich spiele auch schlecht Klavier. Und singen tue ich auch sehr schlecht, gerne schlecht.
Aber gern.
Und ich fand Instrumente lernen immer richtig kacke, diese trockene Theorie am Anfang, wenn du so die ersten Stunden hast, du denkst dir so, du kommst da rein und dann wirst du Rockstar und dann merkst du so, fuck, jetzt muss ich erstmal so komische Fingerübungen machen und so. Ich finde das so trocken und langweilig, dass ich das nie durchgezogen habe und deswegen habe ich es mir selbst beigebracht und deswegen mache ich es halt falsch und kann es jetzt nicht meinem Kind beibringen, weil ich will meinem Kind das ja natürlich nicht falsch beibringen, ne? Mhm. Und deswegen habe ich mich auch sehr viel damit beschäftigt, wie ich das machen könnte, welches Instrument was Gutes wäre. Ich habe, ich kenne jemanden, der Schlagzeug spielt und dann dachte ich mir, ah ja, dann vielleicht wäre das ja was so. Und dann habe ich aber erfahren, dass man Kindern erst ab 7 Schlagzeugunterricht
gibt.
Aha. War so, okay, krass. Dann kenne ich jemanden auch, der Gitarre spielt, dann habe ich da gefragt, weil der ist auch so ein bisschen so lehrermäßig unterwegs. Und der meinte so, ja, also jetzt ist es ja nur Klimpern, ne? Da kann man irgendwie erst ab 4 oder sowas was richtig machen. Und dann dachte ich mir aber so, hey, aber wohin denn da jetzt mit? Und ich glaube, jetzt gerade hat mein Kind noch mehr Interesse daran, das zu lernen, als wenn es dann irgendwie 4 ist. Also ich finde das voll schwierig, weil
ich finde das absolut zu früh, ehrlich gesagt. Also ich spiele ja mehrere Instrumente tatsächlich und ich habe jedes Instrument, also ich habe angefangen mit 5 oder 6, glaube ich.
Echt?
Ja, und daher weiß ich, dass das vorher, also eher, vielleicht eher Klanghölzer und so, oder mal auf eine Trommel, aber so ein richtig komplexes Instrument wie ein Klavier oder eine Gitarre würde ich vorher nicht. Das sind ja auch so komplexe Vorgänge.
Ja, ja, voll. Aber ich dachte, da gibt's vielleicht irgendwie dann so eine Herangehensweise für kleinere Kinder, weißt du? Weil ich bin halt auch mit Instrumenten aufgewachsen.
Ja.
Und ich habe halt auch immer irgendwie dann so auf einer Gitarre rumgeklimpert oder gut, ja, so Blockflöte gespielt. Das ist halt auch nicht geil. Aber also es gibt ja diese musikalische Früherziehung, wo man eigentlich eher so klatscht und ein bisschen im Kreis tanzt. Und das ist ja irgendwie, das machen ja die meisten Kinder auch in dem Alter. Aber ja, ich habe irgendwie letztens auch so einen Instagram-Account gesehen mit so einer Familie, die irgendwie 10 Kinder hat. Und die 10 Kinder spielen alle klassische Instrumente, also Geige, heftig, Cello, Kontrabass und
What?
Alle möglichen Sachen. Die spielen dann
Sprichst
so
du von der Kelly-Family?
Nee,
ach so.
Das ist eine andere Familie in den Staaten. Ich bin da irgendwie so, keine Ahnung, wurde mir angezeigt auf Instagram und ich dachte mir einfach, das sind wahnsinnig viele Kinder. Und wenn jemand wahnsinnig viele Kinder hat, dann schaue ich mir voll gerne die Accounts an, weil ich mir denke, ich habe ein Kind, wie schafft ihr 10 Kinder? Und ich denke mir dann so, das sind irgendwie so, keine Ahnung, Heilige oder so. Und ja, vielleicht sagen die dann sowas, was mich erleuchtet und was mir mein Leben leichter macht, egal. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass die alle auch noch mega krasse Instrumente spielen, teilweise irgendwie schon auf der Juilliard angenommen wurden und so. Und ich dachte mir so, krass, weil die fangen halt auch sehr, sehr, sehr früh an. Und die Mutter sagte, dass sie die Kinder nicht zwingt, mhm, sondern dass sie die zwar motiviert, dran zu bleiben,
mhm,
aber dass, wenn die halt keine Lust haben, dass sie nicht spielen müssen. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, wenn du halt natürlich ältere Geschwister hast, die schon mega gut sind.
Ja, ja, ja. Das kann ich, das ist
vielleicht
so ein
motiviert
sozialer
das dann auch
Druck
so
vielleicht. Ich kann nur von mir selber sagen, hätten meine Eltern mich nicht gezwungen, gedrängt, dann hätte ich jedes der Instrumente liegen lassen. Jedes. Das Coole ist, dass ich wechseln durfte. Also wenn ich quasi lang genug eins gespielt habe oder Unterricht genommen hatte, dann, und mir hat das keinen Spaß mehr gemacht, dann durfte ich wechseln.
Ja, so, was ich voll geil finde, ist, wenn du bei mehreren Instrumenten so die Grundlagen lernst, ne?
Mhm.
Weil die helfen dir ja auch so zwischen den Instrumenten weiter. Und also ich meine, Notenlesen bleibt ja zum Beispiel auch gleich oder Takt irgendwas.
Mhm.
Aber ich glaube halt auch, dass man, um zu gucken, ob man ein Instrument wirklich gerne mag, dass man das erstmal eine Weile spielen muss.
Voll.
Und dass es dann halt passieren kann, dass du merkst, so fuck ey, Schlagzeug spielen ist mit meinem Hirn irgendwie überhaupt nicht zu vereinen. Oder keine Ahnung, ich quäle mich eigentlich nur durchs Trompete spielen oder so irgendwann. Mhm. Und um dahin zu kommen, musst du ja erstmal das Instrument wenigstens so basismäßig beherrschen.
Voll. Es gibt dann Instrumente, wenn du da das, wenn du da die Basics nicht kannst, das macht halt überhaupt gar keinen Spaß. So Geige zum Beispiel, Vollkatastrophen-Instrument, wenn du halt nicht die Basic kannst, so sämtliche Blasinstrumente, wenn du das mit dem Mund nicht hinkriegst, dann ist halt scheiße
anstrengend. Was war so das erste Instrument, was du unbedingt lernen wolltest?
Geige.
Geige?
Mhm.
Okay.
Und, unbedingt Geige.
Aber hast du, wie lange hast du es dann gemacht?
4 Jahre.
4 Jahre? Wow.
4 Jahre, komplette Grundschule. Ja.
Krass. Aber kannst du es noch ein bisschen?
Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen.
Okay.
Also ich glaube, ich wüsste nicht mal, wie man die richtig hält. Komischerweise weiß ich noch so, wie man das so am Kinn einzwickt. Also die Geige, die hat ja so ein Ding, wo du es zwischen Schulter und Kinn einzwickst. Und ich weiß noch, dass ich das mochte, das Gefühl. Wenn die Geige da so liegt. Und ich mochte, du hast ja, der Bogen besteht ja aus Haaren und da hattest du dann so ein Wachsding und ich habe das geliebt, diese Haare einzuwachsen. Ja, ich glaube, ich mochte einfach, wie das sich anfühlt und wie die Geige aussieht. Aber das Spielen selber, da habe ich schon sehr früh die Lust dran verloren, ehrlich gesagt. Und ich, also hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ich fand es dann auch irgendwie uncool. Also das war auch bei mir so ein Aspekt, glaube ich. Ich wollte dann immer was Cooleres spielen, so. Ja.
hast du dir, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, wenn ich sag Bescheid, aber hast du bei deinen Kids irgendwie so überlegt, wie du das machen willst mit so Hobbys und Kursen und sowas?
Du, ich würde einfach gucken, wo so die Interessen hingehen. Ich finde, dass man auch bei kleinen Kindern schon gut sehen kann, was denen gut gefällt, ob die jetzt körperlich super aktiv sind, ob die sich sportlich gerne betätigen oder ob die eher Bock auf so kreative Sachen haben, ne? Oder sich vielleicht, es gibt ja auch Kinder, die von sich aus sagen, ich will auch mal Tennis spielen oder Fußball. Ich habe da jetzt noch nicht so genau rausgefunden, was so die besten Hobbys werden könnten. Mein Kind wird einfach Tennisprofi, weil ich das will.
Spaß. Aber es ist nicht so, dass man normalerweise seine unerfüllten Träume auf seine Kinder projiziert.
Genau, und da muss man halt voll aufpassen, ne? Also,
ja, deswegen will ich, dass mein Kind Schlagzeug spielt, weil das war immer mein großer Wunsch. Ne? Ich wollte schon immer Schlagzeug spielen und ich durfte das nicht.
Ja, durfte
ich. Deswegen habe ich eine Zeit lang ausschließlich Drummer gedatet. Da war ich aber noch ein bisschen jünger. Aber das war tatsächlich so. Bis ich dann gemerkt habe, okay, es ist halt mega uncool. Also ich war dann halt mit so einem Drummer zusammen. Der hat mich dann mit zu seinen Proben genommen, die er so alleine hatte. Und er saß dann einfach da, hat den ganzen Tag auf dem Schlagzeug gespielt. Und ich saß daneben und war so cool.
Hä, man kann sich auch überhaupt nicht unterhalten. Immer so dazwischen. So,
nein, es ist mega laut auch.
Und er so.
Ja, und ich glaube, er fand es. Ich glaube, er dachte, es wäre voll cool, weil ich habe ihm halt gesagt, dass ich voll gerne mal Schlagzeug spielen würde. Und wie alle Musiker oder fast alle Musiker, die ich mal gedatet habe, denen ich gesagt habe, dass ich irgendwas cool finde mit Musik, hat er mich halt mitgenommen und hat das dann einfach aber selbst gemacht, weißt du? Ich war bei so vielen Proben schon dabei, wo Leute einfach dann selbst Musik gemacht haben und ich dann aber so meinte, naja, aber das ist nicht das, was ich meinte. Ja. Also ich meinte, ich will Musik machen, nicht? Ich will dir jetzt hier 3 Stunden dabei zugucken, wie du immer wieder den gleichen Song spielst.
Ja. Oh, so Proberäume, da habe ich irgendwie auch so ein richtig ungutes Gefühl, muss ich sagen. So voll. Proberäume von so durch Testosteron durchtränkten, biertrinkenden, vollgerauchten Typen. Habe ich so ganz komische Vibes.
Ja, weil auch irgendwie die denken, glaube ich, auch, das ist so voll attraktiv, wenn die in so einem Proberaum dann so üben. Aber ich finde üben allgemein, das klingt so schrecklich, aber weißt du, also klar gehört es dazu und man muss das machen und das ist aber so ein ganz großer Teil des Jobs so, wenn man das irgendwie professionell auch machen will oder auch, egal, auch wenn man nur in der Schulband spielt. Aber das ist irgendwie, es ist halt keine Show, weißt du? Es ist halt jemand, der halt immer wieder das Gleiche macht, damit er besser wird. Und das ist nichts, was ich mir irgendwie den ganzen Tag anschauen will. Und wo ich mir danach denke, wow, du warst so geil heute bei der Probe. Nee, gar nicht. Ich denke,
aber auf
halt
der Bühne
so,
ist es dann schon geil.
Was könnte ich machen in der Zeit? Ja, voll. Das ist dann was anderes. Das ist dann so, weil du weißt, das ist, jemand hat so voll viel dafür gearbeitet und hat das halt wirklich geprobt die ganze Zeit. und das ist jetzt so die Show. Das finde ich voll cool. Das schaue ich mir dann auch voll gerne an, aber so Proben im Bandraum, boah, in so einem kleinen siffigen Keller, wo so alte Couches drinstehen, die schon vorher 3 Jahre auf der Straße standen und ja, also irgendwie dieser Geruch auch so.
Hey, passt jetzt nicht so ganz dazu, aber ich habe gestern einen Spruch gehört, den ich total wahr finde und der auch auf so Rockstars zutrifft, warum man die ja oft anhimmelt und so. Weißt du, was total sexy ist? Wenn jemand weiß, dass er begehrt wird.
Voll.
Und das ist ja bei Rockstars irgendwie auch so. Man weiß, dass sie begehrt werden. Und wenn du weißt, dass die das wissen, dann ist das echt hot.
Voll, aber das geht ja auch nicht nur so für Leute in der Öffentlichkeit oder so, sondern auch, keine Ahnung, wenn jemand halt so flirtet, weißt du? Und einfach so ein bisschen so flirtet, als ob die Sache schon geklärt ist.
Flirten ist echt sexy, ne?
Heiß. Ja, ich kann es gar nicht mehr, wollte ich nochmal kurz in den Raum werfen. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wie das geht, aber es ist ganz gut, dass du das jetzt gesagt hast, weil jetzt erinnere ich mich gerade daran, früher war das auch meine Flirtstrategie.
Hey, wollen wir nächste Folge über das Flirten reden?
Wollen
wir mal so einen Crashkurs uns selbst auferlegen? Weil ich kann nämlich sagen, kleiner Spoiler, ich wurde in Berlin allerdings noch vor 2 Wochen, oh Gott, schon so lange her, wurde ich angeflirtet.
Oh mein Gott.
Ja. Und da ist mir nämlich aufgefallen,
wir machen die ganze Folge darüber
kann. Okay, ich verrat's euch nächste Woche. Top-Spoiler. Ihr müsst uns allerdings bewerten auf Instagram und Co. Nee, da kann man nur folgen, aber auf Spotify. Glocke an, iTunes, bewerten, dürft ihr alles machen. Richtig geil. Schreibt uns eine Nachricht. Hey, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Tschüss.